Ja, guten Morgen auch nochmal von meiner Seite an euch, die ihr hier sitzt oder sonst irgendwo draußen zuhört und auch an die, die über die Geräte verbunden sind. Das ist ein relativ großer Anteil, würde ich mal sagen, wenn ich die Zahl so gesehen habe, aber nicht ganz so groß, glaube ich, wie die live hier dabei sind. Ja, Epheser 4 ist ein ganz, ganz großes Kapitel. Es wird eine Weile dauern, bis wir da ankommen, muss ich euch gleich schon sagen. Also es ist ein relativ großer Bogen, den wir heute spannen. Und wie es der Konrad gesagt hat, es geht ja am Ende der Freizeit zu. Ich haben auch schon viel gehört. Und wenn ich mir so die ganzen Bibelstellen, die auch letztendlich an dem Thema irgendwo dranhängen, anschaue, dann muss ich sagen, die haben wir eigentlich bis auf ganz wenige alle schon gehabt. Ja. Das ist aber im Prinzip immer so, wenn man am Ende der Freizeit noch einen Dienst hat, dann hat man immer so ein Stück weit einen wiederholenden Charakter, spannt nochmal den Bogen über vieles, was man auch gehört hat. Ich bin auch relativ lange nochmal dran gesessen, habe versucht, meinen Dienst ein Stück weit auch so nochmal etwas anzupassen, zu feinjustieren an das, was wir gehört haben in den letzten Tagen. Aber trotzdem, klar, geht es darum, dieses Element Wachstum im Glauben, wie geschieht das, nochmal explizit auch zu betrachten. Wir haben ja viel über Glauben gesprochen, über den Plan Gottes. Und da steckt das Thema natürlich immer irgendwo drin. Und deswegen sind auch viele Stellen auch schon vorgekommen. Ja. Und bevor wir jetzt aber gleich in das Glaubenswachstumsthema reinsteigen, möchte ich schon ein bisschen weiter ausholen und erstmal klären, erstens, was glauben wir denn? Was ist der Gegenstand, Inhalt, Kern unseres Glaubens? Wenn man von Wachstum von etwas spricht, muss man auch erstmal definieren, was ist es denn eigentlich, was da wachsen soll? Dann, woher kommt denn der Glaube? Wie haben wir ihn empfangen? Warum glauben wir denn eigentlich? Und dann, welche Auswirkungen hat der Glaube für uns, die wir glauben? Was ist der Unterschied zwischen uns Gläubigen und denen, die nicht glauben oder auch etwas anderes glauben? Sicher haben die allermeisten von euch durchaus Antworten auf diese Fragen. Ja. Aber es gehört einfach zum Kontext des gesamten Themas, dass man das von dieser Seite her angeht, aus meiner Sicht. Was also glauben wir? Ja. Und ich denke, die Textpassage, die wir vielleicht am häufigsten auch gelesen und betrachtet haben, die Frage ist tatsächlich 1. Korinther 15. Und ich komme nicht drum rum, ich muss das nochmal lesen. Weil da stecken eben diese Aussagen ganz wichtig auch drin. Ich sage euch aber, Brüder, so beginnt das Kapitel, das Evangelium, das ich, Paulus, euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, am letzten aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Versammlung Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Sei ich es nun, seien es jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Glaube kommt also aus der Predigt und es spielt gar nicht die wichtige Rolle, wer diese Predigt dann am Ende hält. Und dann ab Vers 14, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt inhaltslos, leer, vergeblich, so ist auch euer Glaube inhaltslos, leer und vergeblich. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel und nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da er durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn gleich wie in Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Haben wir oft gelesen, eine ganz wunderbare Botschaft. Paulus beschreibt hier in 1. Korinther 15 sein Evangelium, was er verkündigt hat. Ja, für unsere Sünden ist Christus gestorben nach den Schriften, begraben, auferweckt am dritten Tage nach den Schriften. Und er ist erschienen. Also er macht den Glauben ganz klar, das hat der Daniel ja sehr breit uns erklärt und auch tief erklärt und vor Augen gestellt, an der Auferstehung fest. Und es ist so ein quasi ein indirekter Bereich. Wenn es keine Auferstehung gibt, wenn das Grab nicht leer war, ja, dann ist auch unser Glaube leer und inhaltslos. Ja. Das heißt, der Kern unseres Glaubens hängt ganz direkt mit der Auferstehung zusammen. Ja. Und wenn es die nicht gibt, dann ist der Glaube auch komplett unnütz und inhaltslos und leer. Und wir sind auch noch in unseren Sünden. Hat der Cornelius ja schön im Beispiel gesagt, die Auferstehung ist ja quasi die Quittung dafür, dass tatsächlich unsere Sünden vergeben sind. Ja, da wird ja die Rechtfertigung dann bestätigt nach Römer 4, Vers 25. Ja, das heißt, wenn das fehlt, ja, dann schlägt es alle Säulen des Glaubens weg, das ganze Gebäude bricht quasi zusammen. Und es wurde in der Freizeit auf vielschichtigste Weise immer wieder auch, kam man an dem Thema vorbei, wie wichtig die Auferstehung ist. Ja? Und wenn jemand die Auferstehung leugnet, ja, dann leugnet er alles, was wir als Glauben bezeichnen. Dann hat er auch garantiert nicht den Geist Gottes. Es geht gar nicht. Ja. Und ich habe es extra auch so gelesen, dass Paulus diese historische Tatsache der Auferstehung mit den Zeugen, die er namentlich nennt, mit dem Kephas und den 500 Brüdern, ja, da gibt es nicht zu vergeistigen, dass Jesus in unseren Gedanken aufersteht und, was ja manchmal total wirr gelehrt und konstruiert wird. Das ist ganz konkret eine historische Tatsache, die passiert ist. Das Grab war leer, ja, und darauf fußt unser gesamter Glaube. Und wenn wir uns mit dem großen Glaubenskapitel Hebräer 11 auseinandersetzen und beschäftigen, dann sehen wir das vor allem natürlich an Abraham, das haben wir auch beleuchtet, dass der Abraham jemand war, für den es logisch war, wenn er seinen Sohn Isaak opfern sollte, ja, dass Gott diesen Isaak wieder vom Tod ins Leben zurückholen kann. Das war für den Abraham ganz logisch. Diesen logischen Schluss konnte er im Glauben sehr einfach tun. Ja. Und Glaube heißt also in erster Linie immer, dass die Barriere, die für uns Menschen gilt, dass der Tod einfach uns verordnet ist und jeder Mensch, der über die Erde geht, wird sterben. Sein irdischer Leib wird irgendwann nicht mehr funktionieren, ja, und er wird verwesen. Ja. Und diese Grenze gilt für Gott nicht. Ja. Und das macht den Gott, an den wir glauben, den Vater im Himmel, den wir haben, so einzigartig. Ja. Er ist einmal nach dem Alten Testament der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja. Das galt auch für alle Völker zu akzeptieren, nicht nur für das auserwählte Volk Israels. Und die Völker kamen ins Gericht, wenn sie dem nicht die gebührende Ehre erwiesen haben, samt dem Umgang mit dem Volk. Ja. Und es wird auch zu Beginn des tausendjährigen Reiches, wenn gerichtet wird über die Nationen, dann wird es darum gehen, wie haben sie sich zu seinem Volk gestellt. Ja. Und das ist ja gerade brandaktuell, wie stellt sich denn gerade die Weltgemeinschaft zu seinem Volk Israel? Das wäre viel, da gibt es viel Gericht, ja, über die Nationen. Ja. Da wird das, was jetzt alles passiert, durchaus alles mit verhandelt werden. Und das heißt, das ist ganz wichtiger Kernpunkt unseres Glaubens, diesen Weg vom Tod ins Leben. Wir haben einen Gott, der ins Leben zeugt, der Leben geben will, der Geber und Schöpfer allen Lebens ist. Gott ist nicht ein Gott, der vernichten will. Ja? Gott ist nicht ein Gott, der strafen will. Gott ist nicht ein Gott, der Gericht will, aber er muss richten, weil seine Heiligkeit und Gerechtigkeit das einfach fordern. Er kann Sünde nicht akzeptieren oder einfach mal unter den Teppich kehren. Es muss ein Sühnopfer stattfinden und das haben wir auch die Tage ja auch gehört. Das ist auch geschehen, dieses Sühnopfer, nämlich durch den Sohn, seinen eigenen Sohn am Kreuz. Wir tragen dazu nichts bei. Wir haben diese ganze Opferritus des Alten Testaments, der dem Volk verordnet war, das war alles nur Abschattung, Schatten auf das Opfer Christi, wird im Hebräerbrief uns ja wunderbar erklärt. Und so, wenn wir glauben, dann glauben wir eben immer, dass wir dieses göttliche, unauflösliche Leben haben. Ja? Und zwar nicht erst bekommen, wenn wir hier gestorben sind, ja? Sondern dass wir das unauflösliche, göttliche Leben in uns hineinbekommen, wenn sein Geist in uns Wohnung macht, wenn wir mit seinem Geist versiegelt wird, wenn wir zum Glauben an ihn kommen. Gehe ich später noch näher drauf ein. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auch von dem Sohn her sehen. Jesus selbst, ja, hat diesen Glauben gehabt, dass er vom Tod wieder zurück auferweckt werden würde ins Leben. Nicht in das irdische Leben, sondern in dieses göttliche, unveränderliche, unauflösliche Leben, was nur Gott geben kann und was nie mehr aufhört. Wir haben es ja gesagt, Lazarus und so weiter, das waren alles Auferweckungen. Die haben alle im irdischen Leben wieder gelandet und sind wieder gestorben. Die waren noch unter dem Gesetz der Sünden des Todes. Da war die Schlüssel des Todes und des Hades noch nicht in den Händen des Sohnes. Ja? Der Sieg war noch nicht so weit vollzogen. Ja? Das heißt, der Lazarus musste nochmal sterben und der Erste, für den es nicht mehr galt, der als Mensch über die Erde gelaufen ist und der dann wieder zurückgeholt wurde, mit einem neuen Leib bekommen hat, einen Herrlichkeitsleib bekommen hat und dann nicht mehr eben diesen irdischen Gang der Dinge unterworfen war, das war eben der Erstling Christus. Deswegen ist er eben dieser Erstling. Ja? Und er hatte diesen Glauben. Das hast du, Thomas, gut gesagt. Es war nämlich wirklich so, dass als er am Kreuz ausgehaucht hat, freiwillig, ja, da hat er auch zugestimmt, dass er jetzt eine Trennung vom Vater haben wird. Und ich glaube, das können wir uns hier gar nicht ermessen, was es für den Sohn geheißen hat, wirklich diese Verbindung zum Vater zu kappen. Ja? Und das konnte er nur, weil er natürlich diesen Glauben hatte, dass diese Verbindung durch die Auferweckung wieder zurückkommt, ja, dass diese wiederhergestellt wird. Ganz wichtig. Das heißt, wenn wir vom Glauben an Jesus Christus in der Schrift lesen, wird manchmal auch übersetzt der Glauben Jesu Christi oder der Glauben des Christus, weil das ist genau der gleiche Glaube, dass man eben vom Tod, von der Trennung von Gott, ja, zurückkehren kann in die Gemeinschaft mit dem Vater. Ja, diese Hoffnung hatte der Sohn, diesen starken Glauben hatte der Sohn und den haben wir ganz genauso. Und in diesem Sinne ist natürlich Jesus nach Hebräer 12,2 wirklich der Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Anfänger des Glaubens, dass er eben genau als der Erstling diesen Glauben unter Beweis gestellt hat und im Gehorsam diesen Glaubensweg auch gegangen ist. Ich denke, das können wir gar nicht genug proklamieren und dafür sollten wir auch immer wieder danken. Ja? Und wir haben es auch davon gehabt, die Mahlfeier ist mir auch unter dem Aspekt in meinem Glaubensleben wichtig geworden, weil wir diesen Tod und diese Auferstehung Jesu und seine Wiederkunft damit verkündigen und das darstellen. In einer Gemeinschaft, einer besonderen Gemeinschaft, wo wir uns ganz bewusst unter diesem Vorsatz auch treffen, das zu proklamieren, das auf den Leuchter zu stellen, ja, vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt und uns gegenseitig auch unseres Glaubens zu vergewissern und zu stärken. Da sind wir ganz nah am Kern unseres Glaubens. Warum glauben wir? Zweiter Punkt. Wir können nur glauben, wenn wir das Evangelium, so wie es ja Paulus auch den Korinthern schreibt, verkündigt bekommen haben und es gehört haben. Das klingt banal. Logisch, ja. Wenn ich was nicht gehört habe, kann ich es nicht glauben. Aber das ist es nicht, weil es gibt schon auch sehr viele Menschen, die in ihrem gesamten irdischen Leben gar nicht mit diesem Evangelium konfrontiert werden. Ja. Das ist jetzt heute Morgen nicht unser Thema, was damit ist. Da wird die Gerechtigkeit Gottes einen Weg haben, auch für diese Geschöpfe. Ja. Die werden natürlich irgendwann von diesem Evangelium erreicht werden. Geht ja gar nicht anders, weil man kommt ja nur durch dieses Evangelium, durch die Botschaft von Kreuz und Auferstehung und die Gnade und Liebe Gottes, die damit verbunden ist, kommt man zum Glauben und in die Gemeinschaft mit Gott. Und es geht auch heute noch bei uns in unseren Breitengraden aber so. Wir hatten eine Gemeindeaufnahme bei uns, da hat jemand erzählt, er kam letztendlich dadurch zum Glauben, dass er, glaube ich, als Erzieherin hat die Frau gearbeitet und kannte die Geschichte von der Arche Noah nicht. Ja. Und das ist ja somit die allerbekannteste Geschichte, die es wahrscheinlich gibt. Ja, und in auch nicht konfessionellen Kindergärten wird durchaus Arche Noah und so, das kennt man. Ja. Und dann haben alle gesagt, was, wie kann man denn diese Geschichte nicht kennen? Ja, voll die Bildungslücke. Ja, und dann hat die Frau gesagt, ja, wo steht denn eigentlich, wo habt ihr denn die Geschichte her? Hab gesagt, hallo, Bibel, hallo. Und also das hat noch geklappt. Ja, und dann hat sie tatsächlich angefangen, in der Bibel zu lesen und kam, hat so den Faden aufgenommen. Ja. Das passiert mitten in unserem Land, ja, dass jemand so weit davon weg ist. Ja. Also von dem her ist mir das an der Stelle wichtig zu sagen, wir glauben, weil wir, und da bin ich natürlich, wie der Daniel auch, sehr dankbar, dass wir gläubige Eltern hatten. Hier sitzen ja auch Kinder mit gläubigen Eltern, jede Menge. Und da ist ein großes Vorrecht, ein großes Geschenk, wenn man es von den Eltern ganz normal erzählt und weitergegeben bekommt. Ja? Man hört's. In der Regel als Kind glaubt man es dann auch mit einem kindlichen Glaube. Ja? Aber ob dieser Glaube dann Bestand hat, steht dann auf einem anderen Blatt. Ich selbst habe ja sehr, sehr viele Jahre, wie der Daniel auch, Sonntagsschule, Kindergottesdienst gemacht. Ja? Und da sind viele noch dabei, aber sind auch viele nicht mehr dabei. Ja? Muss man auch sagen. So schreibt Paulus in Römer 10, Vers 14, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Also ganz wichtig, der Glaube kommt aus dem verkündigten Wort, aus der Predigt, so heißt es dann drei Verse weiter in Vers 17. Und es ist wichtig, dass wir das Wort verkündigen. Und zwar nicht nur immer wieder uns, ja, die wir das Wort natürlich schon kennen, sondern auch das Wort denen sagen, die es noch nicht kennen. Ja. Dass wir versuchen, Menschen zu erreichen, denen das Evangelium eben noch nicht bekannt ist. Ja. Klar ist natürlich, dass wir nicht erwarten können, dass wir damit große Begeisterung oder große Erweckungen auslösen. Ja. Das müssen wir uns realistisch klar machen. Ja, das ist uns auch nicht verheißen. Ja. Aber wenn Paulus es so in Römer 10 schreibt, ich glaube, das hat sich inzwischen nicht erledigt. Das hat sich erst dann erledigt, wenn die Vollzahl der Gläubigen, wenn die Vollzahl der Glieder am Leib des Christus drin ist, dabei ist. Ja. Und dann auch die Entrückung kommt. Dann ist natürlich das erstmal vorbei. Ja. Dann ist auch die Verkündigung des Evangeliums, so wie wir sie heute kennen und beauftragt haben, zunächst mal vorbei. Aber solange das eben gilt, solange das eben noch nicht der Fall ist und noch der Leib nicht vollständig ist, müssen wir die letzten Glieder eben noch ziehen. Ja? Und da braucht es eben das verkündigte Wort. Das geht nicht irgendwie automatisch. Klar hat Gott vor Grundlegung der Welt erwählt, ja? Und kriegt natürlich die er erwählt hat, auch. Aber irgendwo muss diese Predigt als Mittel, ja, muss eben zum Einsatz kommen, damit die Menschen dann auch erreicht werden. Und wie findet es denn dann statt? Haben wir auch schon betrachtet, Epheser 1, Vers 13 sind es die drei Schritte. In ihm, im Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, erstens gehört habt und zweitens gläubig geworden seid, dann drittens versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Da steht jetzt gar nichts drin von irgendwelchen Ritualen wie Taufe, Handauflegung, sonst irgendwas. Relativ einfach. Hören, glauben, Versiegelung mit dem Geist. Ja, das ist das, was für uns gilt. Ja. Und dann entsteht eben diese unauflösliche, untrennbare Verbindung zu unserem Vater im Himmel und wir bekommen mit dem Geist Gottes dieses unauflösliche Gottesleben. Das beginnt ab diesem Zeitpunkt. Manchmal braucht es, wie gesagt, auch Jahre und Jahrzehnte, bis das Evangelium bewegt, was es bewegen soll und durchdringt. Ich habe es gerade gesagt, manche, die man kannte als Kinder in der Sonntagsschule, sind irgendwann weg. Aber wir haben es auch in der eigenen Familie erlebt, manchmal geht es nach 20, 30 Jahren wieder zurück. Deswegen jedem, der Sonntagsschule macht, oder ihr seid ja voll da dabei, auch Zeltlager, ja, den Samen ausstreuen ist immer gut. Der kann auch nach 20, 30 Jahren noch aufgehen. Und wie viele Zeugnisse haben wir gehört, auch in unserer Gemeinde von Menschen, die gesagt haben, meine Oma hat mir als Kind das erzählt und ich wusste das alles, war da mal dabei, bin weg. Und die haben aber darauf wieder aufgebaut. Ja? Weil da ist einfach eine Saat da, da ist ein Ursprung gesetzt worden, auf dem man nachher aufbauen kann. Das ist ein unschätzbarer Vorteil. Deswegen da, wo wir Gelegenheit haben, den Samen auszustreuen, tun wir das auch. Ja. Aber wir müssen eben auch anerkennen, dass der größte Teil der Menschen nicht zum Glauben kommt. Jetzt, in Klammer, zunächst nicht zum Glauben kommt. Sie bleiben unter der Herrschaft Satans und der Finsternis. Warum ist es so? Ich habe es schon genannt. Weil jetzt nur eine Auswahl zum Glauben findet. Die Leibesgemeinde nach Epheser 1, Vers 4 und 5 wurde vor Grundlegung der Welt erwählt, ohne jegliches eigenes Zutun. Das schließt sich natürlich sofort aus. Ja, ganz bevor überhaupt die Welt geschaffen wurde, hat diese Auswahl schon stattgefunden. Das stellt auch ganz klar sicher, dass da nichts und niemand anders beteiligt war. Wir natürlich am allerwenigsten. Da heißt es, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe und uns zuvor bestimmt hat, zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Also das gilt jetzt für uns, die wir Glieder am Leibe des Christus sind, die wir jetzt schon glauben dürfen, die wir jetzt schon das Geschenk des Glaubens erhalten haben, eben als Erstlinge, aber eben nicht als exklusive Gabe Gottes, sondern um damit natürlich ihn selbst zu verherrlichen, ihm selbst Lobpreis darzubringen, ihm selbst zu dienen. Er hat uns für sich selbst auserwählt. Nicht um unseretwillen, damit wir es irgendwann mal richtig toll haben, wenn wir hier von der Erde weggehen und gestorben sind und einen Ehrenplatz im Himmel haben, sondern da ist was verbunden, ein Dienst, ein Auftrag damit verbunden. Durch uns, die Erstlinge, geht es dann immer weiter, bis dann eins, haben wir ja gelesen, so wie in Adam alle sterben, auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Das haben wir hier auf der Freizeit fast jeden Dienst irgendwo gehört. Ganz wunderbare Botschaft. Ich bin sehr froh, dass wir das so für uns wirklich ganz tief drin haben. Ja? Dass das einfach unser ganzes Denken, unser ganzes Gottesbild, die Bewertung von dem, was um uns herum vorgeht, auch wenn wir Menschen begegnen, dass wir wissen, auch du wirst mal lebendig gemacht werden. Ja? Der Heils- und Liebesplan Gottes schließt alle ein. Das dürfen wir wissen, aber eben nicht alle gleichzeitig. Viele Geschöpfe werden durch viel Gericht und Leid gehen müssen, bis sie diese Lebendigmachung erfahren werden. Hier gibt es weder einen billigen Heilsuniversalismus noch eine Gewaltanwendung Gottes. Ja, Gott nimmt sich da sehr viel Zeit, hat für jedes seiner Geschöpfe einen individuellen Weg, einen Plan, bis dann schließlich nach Philipper 2, 10 und 11 jedes Knie, himmlische, irdische, unterirdische, sich willig beugen vor ihm und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist das Ziel, auf das wir zugehen. Die Gerichtswege sind göttliche Erziehungswege, nicht zur Vernichtung, sondern zur Zurechtbringung. Und so ist unser Glaube eben ein Geschenk, und haben wir auch gelesen, Epheser 2, Vers 8 und 9, eine Gnadengabe Gottes. Durch Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und manchmal verhält man sich vielleicht schon so, dass man sich rühmt, dass man sich was einbildet. Ich bin doch gläubig, ich laufe doch, ich bemühe mich doch, ich arbeite doch mit. Und habe so ein Stück weit schon kleiner Schulterklopfer. Nee, das ist es nicht. Wir haben da echt nichts zu rühmen. Ja? Und das ist eine Grundhaltung, die wir uns auf jeden Fall aneignen müssen. Weil alles, was wir uns zusprechen, unser Ruhm würde die Gnade und die Größe Gottes schmälern. Ja? Gott allein gebührt da alle Ehre und aller Ruhm. Und wie gesagt, wir können eben nicht sagen, wenn das alles so ist, dass Gott das alles so wunderbar geordnet hat, bis dann alle irgendwann drankommen, dann brauchen wir ja nichts zu tun. Eben nochmal der Verweis auf Römer 10. Das Wort muss gepredigt werden, damit die rausgezogen werden, die noch zur Gemeinde gehören müssen, die verordnet sind, die auserwählt sind vor Grundlegung der Welt. Und wie wirkt sich das Punkt 3 nun aus, dass wir glauben? In welchem Stand oder Zustand leben wir? Die bekannteste Bibelstelle, wenn es ums Evangelium geht, Johannes 3,16 kennt ihr und auch Johannes 5,24 haben wir schon gelesen. Ich lese es trotzdem nochmal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges, also göttliches, unauflösliches Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das habe ich schon gesagt. Der Schlüssel des Todes und des Hades, des Totenreiches, ist in den Händen des Sohnes. Er hat den Sieg auf ganzer Linie davongetragen. Er hat Gefangene gefangen geführt. Du hast es gelesen, Konrad. Ja. Und wir bekommen das gleiche göttliche Leben und dann auch, nicht jetzt schon auf der Erde, aber später, einen neuen Herrlichkeitsleib, so wie er, so wie der Erstling, nach Philipper 3, 21. Und wichtig, wir müssen nicht ins Gericht. Wir müssen gar nicht ins Totenreich. Wir biegen ab. Straight to Jesus. Ja, also so wie Jesus, wie Paulus sagt, er hätte Lust, Sehnsucht abzuscheiden und bei Jesus zu sein. Ja, da gibt es nicht noch irgendwie einen Umweg und so. Ne? Da muss man nicht irgendwo Tod und Gericht noch sehen. Das spart mir aus. Wir gehen direkt. Die Geistseele geht direkt zu Jesus, zu Christus. Ja? Der Leib wird beerdigt, begraben und ist eben der Same dann für den neuen, unverweslichen Leib, der uns noch verheißen ist, dann, wenn die Erlösung des Leibes stattfindet, nach Römer 8, 23. Jesus Christus, der Sohn Gottes, er hat unser Gericht, unser Urteil durch sein kostbares Blut am Kreuz auf Golgatha getragen. Er hat uns erlöst, das haben wir ja sehr schön gehört. Wir werden eben nicht in den Machtbereich des Todes und der Finsternis kommen, denn wir sind nach Kolosser 1 ja versetzt in das Reich, in die Königsherrschaft des Sohnes, seiner Liebe. Ja? Und so ist es zu verstehen, dass wir Gericht und Tod eben nicht sehen müssen. Ja? Und so wie wir gesagt haben, dass durch die Kreuzigung, den Tod Jesu, das Vergießen seines Blutes, unsere Sünden vergeben sind und durch die Auferstehung, die Rechtfertigung erwiesen ist, quasi die Quittung dafür da ist, ja, steht es in Römer 4, 25, dann direkt im Anschluss in Römer 5, Vers 1 ja, und 2, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das ist unser Stand. Wir sind eben jetzt Gerechtfertigte aus Glauben und dadurch haben wir Frieden mit Gott. Frieden mit Gott. Das ist ein wunderbarer Stand, eine wunderbare Stellung für uns als Kinder, als Söhne Gottes. Und ich glaube, das ist das Beste, was wir hier im Leben, in unserem irdischen Leben erreichen können, Frieden mit Gott zu haben. Ich glaube, auf dieser Grundlage lässt sich alles andere aufbauen. Wenn wir in Unfrieden mit Gott sind, ja, das kann uns, je nachdem, wie wir uns verhalten und wie weit wir vom Fleisch noch bestimmt sind, wie weit der alte Mensch sich durchsetzt, ja, da kommen wir dann auch durchaus mal, da wird dieser Frieden, diese Beziehung mit Gott auch gestört. Ja. Und darunter leiden wir. Das ist eigentlich ein unerträglicher Zustand. Ja. Und es ist ganz gefährlich, ja, wenn wir dann nicht einlenken, ja, da kommen wir später auch dann nochmal drauf. Frieden mit Gott zu haben, das ist völlig unabhängig von äußeren Dingen, vom Bankkonto, von Familien, vom Bildungsstand, von Herkunft, von Bekanntheitsgrad, von der Gesundheit, spielt alles keine Rolle. Frieden mit Gott steht über dem Ganzen. Ja. Dieser Zustand ist fundamental und auf diesem Zustand, auf diesem Fundament kann ich alles planen, alles entscheiden, kann alles auch ertragen und alles bewältigen. Ja. Wir haben jetzt in der Familie einen Krankheitsfall, Krebsdiagnose. Und es ist schön zu sehen, wie unser Bruder da im Frieden ist damit. Wie er das sagen kann, dass er da Frieden darüber hat. Da kann man ganz anders reagieren. Ja. Das ist wirklich ein sehr, sehr bewegendes Zeugnis. Und es tut uns alle, es tröstet uns alle, tut uns allen sehr gut, dass wir das spüren dürfen. Ja. Dass gerade in so einer Augenblick, da ist wirklich der Friede schon erstmal gefährdet, ja, mit so einer Diagnose. Manuel, du hast es auch beschrieben, wenn sowas in der Familie passiert, ich meine, da wackelt schon erstmal alles. Ne? Und da ist dieser Frieden mit Gott als Zustand, den wir haben, ja, schon eine Basis, ein Fundament, das tragfähig ist. Und das dürfen wir dann uns selbst zusprechen. Ich glaube und ich habe dann auch Frieden mit Gott. Ich bin der Gerechtfertigte aus Glauben. Ich habe diesen Frieden mit Gott und ich will mir diesen Frieden durch nichts und niemand auch kaputt machen lassen. Der wird natürlich bedroht und angegriffen. Ganz klar, es gibt ja jemanden, den Widerwirker. Das Böse hat ein Interesse dran, diesen Frieden zu stören. Ja? Wir sind die, die Friedensstifter sein sollen. Unser Gott ist ein Gott des Friedens. Ja? Aber es gibt Mächte und Kräfte, wir sehen es ja hier bei uns jetzt wirklich wirksam, ja, bei jeder Nachrichtensendung, die wir einschalten. Es gibt Mächte und Kräfte, die haben nicht den Frieden im Sinn. Chaos und Zerstörung haben die im Sinn, Vernichtung. Ja. Und diesen Frieden dürfen wir uns durch nichts nehmen lassen, diesen müssen wir hüten und bewahren. Ja, und auf, wenn wir diesen Frieden haben, können wir alles bewältigen. Das sage ich mir selbst auch zuerst. Wenn wir uns am Frieden Gottes auch orientieren als einem wichtigen Kriterium für alles, was wir bewegen, dann bleiben wir in der Glaubensspur. Eine Parallelstelle dazu, kommt nachher nochmal im anderen Kontext, Kolosser 3,15, der Friede Christi, der mit dem Frieden mit Gott direkt zusammenhängt, ja, der regiere oder sei der Schiedsrichter in unseren Herzen. Also ganz wichtiges Kriterium. Hier spannt Paulus den Bogen dann auch wirklich bis in alles, was in unserem Herzen wir bewegen, ja, an Gedanken, an Entscheidungen, an Plänen. Der Friede Christi sei der Schiedsrichter. Oder man könnte für mich auch synonym sagen, der Friede mit Gott. Ja. Und Hebräer 12, Vers 14 werden wir aufgefordert, dem Frieden mit allen nachzujagen. Mit allen Menschen. Ja. Nicht nur mit denen, die uns sympathisch sind, sondern mit allen. Ja. Und unser Gott ist eben, das habe ich schon gesagt, er ist ein Gott des Friedens. Und der nächste Äon, das haben wir auch gehört, ist ja das tausendjährige Reich, das Friedensreich Jesu Christi. Ja. Also wir sind eigentlich ganz klar dem Frieden auch zugeordnet. Ja, und unser Glaube soll auch dem Frieden, zum Frieden wirken, überall da, wo wir das auch vermögen. Ich habe mir aufgeschrieben, bei uns geht es nicht um den Weltfrieden. Ja? Wir kleben uns nicht irgendwo fest und sagen, wir wollen, dass der Weltfriede jetzt kommt. Ja? Meine, diese Klimakleber, die haben ja wirklich Forderungen bis 2030, Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Wahnsinn. Ja? Ich meine, wenn ich als kleiner Aktivist mir so hohe Ziele stecke, das ist schon ein Stück weit vermessen. So sind wir nicht drauf. Wir wissen das, dass wir hier den Weltfrieden nicht herbeiführen, schon weil der Fürst dieser Welt eben kein Friedefürst ist, so wie unser Herr. Ja. Aber da, wo wir es können, das fängt in der Familie an, das ist bei Freunden, das ist unter Kollegen, das ist bei der Nachbarschaft, ja, jagt dem Frieden mit allen nach. Ja. Ich meine, es ist schon so, ich kann jetzt nicht Wort Gottes hier konsumieren auf der Freizeit und dann mich mit meinem Nachbarn zu Hause verstreiten, weil seine Hecke halt 30 Zentimeter bei uns übers Grundstück wächst. Ja. Das passt nicht. Ja. Das sind so ganz kleine praktische Dinge, da muss ich mir überlegen, wie verhalte ich mich. Und da ist der Frieden, ja. der ist da wichtig. Da gibt es viele Ansatzpunkte. Wir könnten mit unseren Hausgenossen, mit unseren Nachbarn, wir könnten viele Gründe finden, uns da mal ein bisschen zu reiben, ja, sage ich mal. Aber uns ist es wichtig, das hat uns auch unser Vater immer schon vermittelt, dass man sich mit den Leuten, mit denen man zusammenlebt, mit den Nachbarn, dass man sich mit denen gut versteht, dass man lieber mal was schluckt. Ja? Und wenn man was sagt, dass man versucht, da gütlich das zu sagen. Ja? Und wir haben so viele schöne Erfahrungen auch mit unseren Nachbarn gemacht, ja? Dass die einfach mal rüberkommen, was vorbeibringen und so weiter, weil einfach ein gutes, weil es uns daran gelegen ist, ein gutes, friedliches Verhältnis zu haben. Und auch sich zu helfen, wenn man mal Hilfe braucht, weil du brauchst natürlich auch deine Nachbarn auch immer mal wieder. Und es ist dann schön zu sehen, wie sich das auch konkret im Leben auszahlt und lohnt, wenn man diesen Frieden stiften möchte, da wo man das kann. Ja. Und ich meine, auf der Arbeit ist es auch so, es gibt genug Gelegenheit, sich in irgendwelche Intrigen auch zu versteigen oder auch selber eine Intrige zu spinnen, vielleicht auch manchmal unbewusst. Aber da bin ich sehr sensibel geworden, ja, da nicht in irgendwas reinzugeraten, sondern versuche irgendwo Frieden zu stiften. Ja. Wenn ich merke, es kommt eine Rivalität auf, ich sage, ich bin jetzt immer alter, ich muss jetzt keine große Karriere machen, ich muss nicht mehr weiterkommen, ich ziehe zurück. Ich gebe mich da nicht in irgendeine Battle rein. Ja. Mache ich nicht, weil das ist nicht das, wo ich meine Kraft und Energie drauf verwenden soll. Des Weiteren, Vers 2, Römer 5, Vers 2, haben wir Zugang zu dieser Gnade. Nochmal ein Zustand, ein Stand, den wir haben als Gläubige. Zugang zu der Gnade, in der wir stehen. Gott ist uns eben liebend zugewandt, ganz ohne unseren Verdienst, das heißt Gnade. Und ich liebe diese Beschreibung wenig, dass wir in der Gnade drinstehen. Ja? Also wir stehen da drin, wir sind komplett davon umgeben, ja. Und es fließt auch nicht irgendwann ab und wir stehen auf dem Trockenen, sondern wir stehen in der Gnade drin. Ja. Die gilt für uns und die Gnade, die brauchen wir auch unser ganzes Glaubensleben lang. Ja. Wir fallen auch hin. Ja. Wir müssen zwar nicht mehr sündigen, aber ich würde niemals behaupten, dass ich nicht sündige. Ja. Und dass ich nicht darum bete, dass Gott mir meine Sünden auch vergibt. Und dass ich auch meine Sünden dann mit den Menschen anspreche. Ja, mich mal entschuldige oder auch was korrigiere, ja, das ist wichtig. Und da brauchen wir die Gnade. Ja. Und wenn wir von Glaubenswachstum sprechen, wir wachsen nie in einen Stand hinein, wo wir die Gnade nicht mehr bräuchten und das Erbarmen Gottes nicht mehr bräuchten. Muss auch gar nicht so sein. Das ist nicht unser Ziel. Natürlich ist unser Ziel, möglichst nah an den Christus zu sein, zu ihm hinzuwachsen, auf ihn ausgerichtet zu sein, ja, und ihm zu dienen. Aber die Gnade steht uns immer zur Verfügung. Ja? Und wir brauchen sie auch. Ja? Und das wirkt sich dann auch, wenn wir das wissen, ja? Dass wir immer nur letztendlich aus dem Stand der Begnadigten auch nie herauskommen und auch nie herauskommen müssen, dann haben wir auch Barmherzigkeit für alle anderen. Ja? Weil du selber, wenn du selber weißt, ich bin nur so, weil ich aus der Gnade lebe, kann ich an andere keine Ansprüche stellen. Und dann rühmen wir uns, steht am Ende dann des Verses, aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das ist ein konkreter Glaubensinhalt. Wir hoffen auf die Herrlichkeit Gottes. Das ist das Ziel unseres Glaubens. Dahin führt er uns. Wir werden nach unserer Entrückung, so sehe ich das, vor den Richterstuhl Christi erscheinen. Wir werden gereinigt, geläutert und auch gelobt werden. Und wir werden dann einen neuen Herrlichkeitsleib bekommen und dann mit dem Haupt Christus vereint werden, in die Herrlichkeit Gottes eingehen und dann mit ihm zusammen geoffenbart werden in Herrlichkeit, wenn er Haupt und uns als Glieder dabei auf den Ölberg kommt, zu seinem Volk und sein Friedensreich aufrichtet in Macht und Herrlichkeit und eben das Gericht hält, ja, für die Nationen. Soweit jetzt mal die Vorrede. Ja. Was glauben wir? Und ich habe vieles natürlich schon angerissen. Ja. Und jetzt aber Wachstum im Glauben. Was bedeutet das? Wie geschieht das? Erster Punkt, Paulus. Was schreibt der Paulus? Ja. Am Ende seines irdischen Lebens, 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Ja. Also, wir haben den Glauben, wir haben diesen Stand, den wir aufgrund des Glaubens haben, wir haben den in uns wohnenden Geist Gottes, ja. Dann ist es vorbei mit einem selbstbestimmten Leben. Das muss uns klar sein, ja. Hört sich jetzt negativ an, ist aber eigentlich eine gute Nachricht, denn wir leben unter der Herrschaft unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben die Herrschaft abgegeben. Nicht ich selbst will das Leben bestimmen, sondern Jesus Christus. Wir wollen uns durch seinen Geist leiten und prägen lassen und seinen Dienst stellen lassen. Aber das geht nicht einfach so, wie man ein Software-Update aufspielt und dann läuft das Programm eben anders, ja. Kann man sagen, schön wär's, aber so funktioniert es nicht, sondern das ist ein Prozess und es ist, wie wir hier von Paulus hören, das ist ein Kampf. Ja? Und da ist das Zeugnis der Schrift eindeutig. Und es war nicht nur, weil jetzt Paulus der Erste, der große Eisbrecher war. Du hast gesagt, das erste Glied am Leib des Christus quasi. Ja, dass der kämpfen muss, war klar am Anfang. Die müssen immer, nee, er gibt es auch weiter an seinen Mitarbeiter Timotheus. Ich lese da 1. Timotheus 1, 18, 19 und 1. Timotheus 6, 10 bis 12. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch dieselben den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so, was den Glauben betrifft, Schiffbruch gelitten haben. Und Kapitel 6, Vers 10 bis 12. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, der nachtrachtend einige von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut des Geistes, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Also es ist ein Kampf, zu diesem Kampf sind wir verordnet. Und ich muss diesen Kampf auch kämpfen. Wenn ich das nicht tue, ja, dann kann ich vom Glauben abirren, ja, kann Schiffbruch im Glauben erleiden. Das ist dann das Gegenteil von Wachstum im Glauben. Das heißt, wir sollen Glauben bewahren. Bewahren nicht in dem Sinn, dass wir das gleiche Level halten. Das funktioniert eigentlich nicht. Wenn ich am Kämpfen bin, ja, dann bin ich sehr, sehr aktiv. Da kann ich nicht auf Leerlaufdrehzahl unterwegs sein. Ja. Und im Kampf werde ich auch gestärkt. Im Kampf bin ich im Training, die Muskeln werden härter. Ja? Ich wachse. Ja? Im Kampf wachse ich. Ja? Wenn ich nicht bereit bin zu kämpfen, werde ich eben nicht wachsen, sondern bin in Gefahr, Schiffbruch zu erleiden und im Glauben abzuirren. Das Thema mit dem Schiffbruch, das habe ich versucht zu vertiefen und bin dann aber so tief reingegangen, dass ich gesagt habe, das muss eigentlich ein eigenes Thema werden. Ich habe die ganzen Abschnitte rausgelöscht, weil das was echt Großes, ein relativ großes Thema ist. Was heißt das Schiffbruch im Glauben? Ja? Weil es ist ja so, wir haben das gehört, wir hören das Wort, wir glauben das Wort, wir werden versiegelt. Und dann ist die Frage, wenn ich versiegelt bin, das Bild der Versiegelung heißt ja, das ist nimmer rückgängig zu machen. Ich habe dieses Unterpfand des Geistes auf die Erlösung, auf den Erbteil. Ja. Das ist mir zugesichert von Gott. Ja. Das kann mir niemand mehr nehmen. Ja. Und es ist ja aber auf der anderen Seite auch so, ich habe es ja auch vorher gesagt, wenn wir das Wort hören und glauben, das passiert ja schon auch noch relativ oft, dass Glaube auch entsteht. Ja. Wenn wir dann aber an das Gleichnis vom Sämann denken, ja, dann geht da was auf, manchmal geht gar nichts auf, da fällt es auf den Weg und das Böse pickt es gleich weg. Dann geht ein bisschen was auf, felsig, aber dann ist irgendwo Bedrängnis, Verfolgung auch weg. Dann irgendwann kommen Dornen, wenn vielleicht schon eine kleinere Pflanze wächst, ja, kommen Dornen, Sorge, Reichtum und andere Ablenkungen, ja, das gibt's. Ja. Und die Pflanze erstickt wieder, der Glaube stirbt wieder ab, könnte man sagen. Ich denke ganz klar, dann war noch keine Versiegelung mit dem Heiligen Geist geschehen, in diesem Sämannbild. Ja. Die Frage ist beim Schiffbruch des Glaubens, sind es Menschen, die eben auch die Versiegelung noch nicht hatten, dann ist es einfach, aber es gibt Stellen, die deuten darauf hin, dass es auch anders sein könnte. Das macht es etwas komplizierter. Deswegen dazu jetzt heute nichts. Vielleicht kommt es mal ein andermal in Neudorf, das Thema dann nochmal zurück. Ja. Also das ist wichtig. Diesen Kampf muss ich kämpfen, das muss ich mir auch bewusst sein. Glaube ist kein Spaziergang. Ja? Und ich muss bereit sein, diesen Kampf zu kämpfen an zwei Fronten. Den Kampf gegen den alten Menschen, mein eigenes Ich, das Fleisch. Ja? Weil nach Galater 5, 17 wissen wir, das Geist und Fleisch widerstreiten gegeneinander. Ja? Das Spannungsfeld, ja, da hinten liegt auch die Schrift, die zwei Naturen im Kinde Gottes vom Bullinger. Ja? Das ist ein Spannungsfeld, in das sind wir reingestellt. Ja? Das betrifft jeden Gläubigen. Und dann gibt es natürlich auch den Kampf von außen. Ich meine, der Paulus kann davon ein Lied singen. Ja? Der war schon auch in einem Kampf, im Kampfesfeld gestellt. Der hat von außen auch Angriffe abzuwehren gehabt. Ja? Und deswegen war ihm das, der Kampf war ihm vertraut bis ganz zum Schluss seines Lebens. Ja. Und das hat er dem Timotheus auch ganz ungeschönt gesagt. Ja. Und er hat auch wichtige Hinweise gegeben. Ja. Ein gutes Gewissen sich zu bewahren. Ja. Das ist ein Teil des Kampfes, wie ich kämpfen kann. Ja. Das, was unser Gewissen uns anzeigt, zu beherzigen und danach konsequent im Glaubensgehorsam zu handeln. Nicht in der Gesetzlichkeit, sondern im Glaubensgehorsam. Nicht ich muss da jetzt zwanghaft, sondern ich tue das, weil das ein Glaubensgehorsamsakt ist. Frucht des Glaubens eben dann auch bringt. Ja? Und das Gewissen ist bei Gläubigen ja tatsächlich auch vom Heiligen Geist wesentlich gesteuert. Dann nennt er ganz konkret Geldliebe, Habgier und Habsucht Eigenschaften, die uns vom Glauben abirren lassen, die eine Gefahr sind. Warum? Ganz praktisch, weil das kostet viel Kraft und Energie, reich zu werden, Reichtum zu mehren. Ja? Wir, die wir hier sitzen und so eine Freizeit leisten können, wir leben hier einfach schon relativ gut. Ja? Wir selber leben im Überfluss, wir haben mehr als genug zum Leben eigentlich, ja. Heißt, wir geben davon ab. Ja? Heißt aber auch, es macht überhaupt keinen Sinn, noch mehr Zeit und Energie darauf zu verschwenden, noch mehr Überfluss zu kriegen. Weil Überfluss zu mehren ist, nach dem, was die Bibel uns sagt, eigentlich ungeistlich. Weil es kostet Energie für irgendwas, was eigentlich wirklich nichts wirklich bringt. Weil wenn ich schon im Überfluss bin, was brauche ich noch mehr Überfluss? Ja? Und wir erleben das ja manchmal im ganz großen Stil, wenn steinreiche Leute, Milliardäre, auf einmal abstürzen, weil sie in der Forbes-Rangliste vielleicht noch zwei Ränge höher wollten und noch reicher. Und wer ist jetzt der Reichste von uns? Ne? Völlig irre, hätten sich lang und breit zurückziehen können, in aller Ruhe ihr Leben leben und möglichst viele noch glücklich machen können mit ihrem vielen Geld. Nee. Und das ist eine Sache, die ist eine Verführung. Auch für mich gebe ich offen zu, natürlich ist man ein Stück weit so gestrickt und auch in der Arbeitswelt, in der wir uns bewegen, ist es auch so, dass ohne Wachstum einfach nichts weiter, nichts vorwärts geht. Ja, man kriegt ja immer gepredigt, ohne Wachstum können wir unsere Zukunft nicht finanzieren. Stimmt ja auch irgendwo. Ja. Heißt aber nicht, dass ich für mich auch immer nur auf die Mehrung von Überfluss aus bin. Schön ist es natürlich, wenn, und es gibt ja auch Brüder, die sehr viel Geld auch in die Hand bekommen haben von unserem Gott, ja, und die sehr viel Gutes damit getan haben. Die Lahö wird es nicht geben, ja, ohne die Millionen, die irgendwo mal verdient und übrig gewesen wäre und die man dann eben auch da investiert hat, von vielen Geschwistern. Nicht nur jetzt von dem Gründer Hartmut Gerber, aber von vielen, die einfach da viel gegeben haben. Und ich behaupte auch mal, das, den Bethlehem-Stift wird es hier so nicht mehr geben, wenn nicht viele von ihrem Überfluss einfach was gegeben hätten, um das zu erhalten. Ja. Von dem her hat es alles seine Berechtigung, ja, wenn wir es dann auch dafür einsetzen können. Aber Paulus sagt uns hier ganz klar, man irrt vom Glauben ab, man verliert den richtigen Weg, wenn man dann mit diesen Dingen zu stark beschäftigt ist. Ja, da haben wir eigentlich andere Prioritäten. Und das ist das, was ich mir selber sagen muss. Und wenn mein Gewissen da anschlägt, dass ich dann auch drauf horche. Ja, wenn ich vielleicht irgendwo dann doch falsche Schwerpunkte in meinem Leben setze. Kämpfen. Unser Herr Jesus selbst, nicht nur der Paulus, ist uns hier auch ein großes Vorbild für einen Kampf. Wo fand der Kampf statt, den Jesus geführt hat? In Gethsemane. Was uns da geschildert wird, war mir lang gar nicht so klar. Ja? Die Jünger hatten ihn verlassen, die waren mehr oder weniger kalt gestellt, da ist ein Schlaf auf sie gefallen, er war wirklich ganz alleine. Ja? Und er hat, glaube ich, einen Vorgeschmack darauf gekriegt, was es bedeutet, wenn er jetzt die Verbindung zum Vater demnächst mal kappen, zulassen muss, dass das gekappt wird. Dass er das wirklich gehen muss. Es war ihm klar, kurz vor seiner Verhaftung, was jetzt demnächst auf ihn zukommt. Ja, und er hat im wahrsten Sinn des Wortes Blut und Wasser geschwitzt. Ich denke, er hat gerungen. Das waren auch wirklich Angriffe des Satans, die er da abwehren musste. Zweifel, Anfechtungen, ja. Da kam er wirklich unter Druck, da kam er an seine Grenze. Ich denke, jeder hat in einem Kampf seine Grenze, ja, wo es wirklich dann hart auf hart geht. Und ich glaube, das kann man schon aus der Schilderung entnehmen, dass es da für Jesus, das war kein leichter Kampf, das war wirklich schwer. Und da hat aber sein Glaube, eben dieser Glaube, dass Gott ihn da auferwecken wird und dass das wieder zurückgeht, wenn die Verbindung gekappt wird, ja, dass diese Verbindung wieder geschlossen wird, das war dann der Schild des Glaubens, der diese feurigen Pfeile des Bösen, die er da wirklich auf sich zukommen sah, die er da abwehren konnte. Ja. Und das ist für uns ein großes Vorbild, dass selbst der Sohn diesen Kampf so auch zu kämpfen hatte. Weil er Sohn war, war das nicht ein Spaziergang. Im Gegenteil. Ja. Und so ist es bei uns auch. Wir sind ja auch Söhne Gottes. Wir sind ja Mitbrüder von Jesus. Ja. Und wir dürfen diesen Kampf, deswegen dürfen uns auf jeden Kampf auch einlassen und gewiss sein, so wie er selbst den Kampf bestanden hat durch sein Glauben, ja, dass wir das auch können. Eine weitere wichtige Passage von Paulus knüpft auch wieder direkt an den Kern unseres Glaubens an. Kolosser 3, Vers 1 bis 3. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Also, es geht wieder los bei der Auferstehung, Auferweckung Jesu. Ja? Und wenn wir da mit auferweckt worden sind, das sind wir ja de jure schon, wir sind damit hineingenommen, ja? Dann ist auch klar, dass wir uns dorthin ausrichten, wo der Erstling jetzt ist, nämlich zur Rechten Gottes. Dass wir nach droben sinnen. Ja? Und wir werden sehen, wir kommen ja dann noch auf Epheser 4, dass es zwischen Kolosser 3 und Epheser 4, auch 5 und 6, ganz viele Parallelen gibt. Ja? Mir ist da in der Vorbereitung aufgefallen, dass da wirklich viel doppelt in der Bibel steht. Man kennt die Verse, weiß irgendwo, wo sie stehen, aber viele Dinge stehen wirklich fast doppelt drin. Ja? Und das bedeutet, wie stark auch das Zeugnis von Paulus an dieser Stelle ist. Ja? Und deswegen ist für mich das Thema Glaubenswachstum sehr stark damit daran geknüpft, worauf unser Trachten, unser Denken und Sinnen ausgerichtet ist. Und es muss eben nach droben sein, nicht auf das, was auf der Erde ist. Passt natürlich auch zu dem, was er schon dem Timotheus geschrieben hat, dass wir eben nicht irdischen Reichtum mehren wollen. Das ist alles irdisch und vergänglich. Eigentlich Quatsch, sondern wir sollen uns auf das orientieren, was droben ist. Das ist ein ganz logischer Schluss, den Paulus da vollzieht. Und er schreibt, wir sind gestorben und unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ja. Das ist was, was man von außen uns nicht ansieht, dass wir dieses göttliche Leben in uns tragen. Ja. Das ist wirklich verborgen. Aber wenn wir eben diesen irdischen Dingen wirklich ganz und gar gestorben sind, dann hat es schon auch eine Signalwirkung. Ja. Es fällt dann schon auf, dass wir eben nicht dem nacheifern, dem die Masse nacheifert, ja, sondern dass wir in unserem Leben tatsächlich andere Schwerpunkte setzen. Wir müssen nicht immer schneller, weiter, höher kommen. Wir müssen nicht alles mitgemacht haben. Wir huldigen nicht dem hedonistischen Lebensstil, der uns ja überall aufdoktriniert wird oder auch schmackhaft gemacht werden soll und der uns in die Unfreiheit führt, sondern wir sind eben genau davon ja frei gemacht. Ja. Und deswegen sollte unser Umfeld, das ist mein Anspruch an mich, sollte schon wahrnehmen, dass wir eben tatsächlich anders gestrickt sind. Und dann in Vers 4 geht es ja weiter. Offenbar werden wir dann zusammen mit dem Christus, wenn wir mit verherrlicht werden bei seiner Wiederkunft. Wir springen kurz in Kolosser 3. In Vers 9, da steht oftmals der alte und der neue Mensch als Überschrift drüber. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Dieser neue Mensch, die neue Kreatur oder neue Schöpfung, wie es in 2. Korinther 5, 17 heißt, die wird erneuert zur Erkenntnis nach dem Bild oder auch zum Ebenbild seines Schöpfers. Also eine Entwicklung, einen Prozess durchlaufen wir mit dem Ziel, ihn, sein Wesen, seinen Willen immer mehr zu erkennen und immer mehr so zu werden, wie Gott der Vater sich den Menschen erdacht hat und wie es in seinem Sohn Jesus Christus, dem nach 1. Korinther 15 auch genannten letzten Adam dargestellt und als Erstling auch verwirklicht ist. Ihm sollen wir gleich werden, als Erstlinge dem Erstling folgen. Und da gibt es zwei Stellen, 2. Korinther 3,18 und Römer 8,29. Zunächst die Korintherstelle, da geht es um die Herrlichkeit. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bilde oder in das Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Geist oder gewirkt durch den Herrn den Geist. Also wir widerspiegeln dadurch, dass wir die Herrlichkeit Jesu anschauen, ja, widerspiegeln wir diese Herrlichkeit und dann findet durch diese Widerspiegelung diese Verwandlung statt. Das heißt, wir müssen ihn aber dann auch wirklich anschauen, sonst spiegelt sich eben nicht das wider, was uns dann auch verwandelt. Ja. Und das ist aber auch eine Verheißung, die hier ganz klar formuliert ist in 2. Korinther 3. Ja. Und in Römer 8,29 haben wir gestern ja vom Tobias auch gehört, denn die er zuvor erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also wir sollen in dieses Bild hinein verwandelt, hinein erneuert werden. Diese Erneuerung oder Verwandlung in das Ebenbild Gottes und seines Sohnes, das ist für mich dieser Glaubenswachstumsprozess, der da stattfindet. Der hier auf Erden beginnt, wenn wir zum Glauben kommen, und dann beendet ist, wenn unser Christushaupt, die Gemeinde, seinen Leib, quasi nach Epheser 5,27, heilig, untadelig, ohne Flecken und Runzeln, zu seiner eigenen Verherrlichung darstellt und wir dann auch bereit sind, ja, nachdem wir vor dem Richterstuhl Christi waren, zur Vereinigung mit dem Haupt. Ja. Das heißt, auch das Maximum der Erkenntnis des Sohnes, die wir erlangen sollen, das Maximum von Erkenntnis ist dann tatsächlich auch diese Vereinigung mit dem Haupt. Ja, erkennen, vereinigen, hängt ja miteinander zusammen. Und Kolosser 3, Vers 11 weist dann darauf hin, was für diese Erneuerung, diesen Wachstumsprozess gilt. Vers 11, wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar, Güte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Albrecht hatte schon die Parallelstelle dazu aus Galater 3 zitiert. Ja. Der Mensch als Ebenbild Gottes ist nicht ein Grieche oder ein Jude oder ein Sklave oder ein Freier. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja? Sondern das ist einfach ein Mensch. Ja? Und zwar ein neuer Mensch. Ein neuer Mensch, so wie Gott ihn entworfen hat. Ja? Und Christus ist dabei alles und in allen. Ich glaube, das steht nur an der Stelle so da in der Bibel. Nur allein darauf kommt es an. Auf den Christus, das ist das Gemeinsame. Und das kann ich als Jude, als Grieche, als Sklave, als Freier, als alles, kann ich das ohne Einschränkung für mich geltend machen. Da kann ich hingelangen. Ja. Alle Äußerlichkeiten sind komplett irrelevant für diesen neuen Menschen. Was beim alten Menschen durchaus eine Rolle spielt, weil im irdischen Bereich spielt es eine Rolle, ob ich ein Mann oder Frau bin, ob ich reich oder arm bin, ob ich was auch immer bin, ja. Das spielt für den neuen Menschen keine Rolle. Der neue Mensch ist eine neue, steht da drüber, ist quasi ein höheres Level. Ja? Wenn ich sage, ich ein Auto soll von A nach B fahren, ja, dann geht es da nicht darum, ist es jetzt ein Bus oder ein Cabrio oder ein Coupé oder ein Kombi. Das spielt alles eine Rolle, wenn ich dann mir das überlege, was will ich genau machen. Ja? Aber Gott sieht uns als Menschen aus einer ganz anderen göttlichen Perspektive, aus der Nähe zu ihm, entsteht dieses Ebenbild Gottes. Und es kann in der Ausgestaltung ganz unterschiedlich sein. Ja? Und so wie es auch bei verschiedenen Autos die verschiedenen Use Cases, wie man so schön sagt, gibt, wo sie sich besser oder schlechter eignen, gibt es natürlich auch verschiedene Dienste. Ja? Verschiedene Gnadengaben, wie es Paulus nennt, ja? Die es dann gibt, ja? Die wir dann auch begleiten sollen. Ja? Aber der klare gemeinsame Nenner ist Christus alles und in allen. Wir haben alle den Christus in uns, wir haben alle denselben Geist in uns und wir haben zusammen mit dem Geist Gottes, nach Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen. Und wir werden es noch sehen, auch an der Epheser 4 Stelle, zu der wir nachher nochmal kommen, dass diese Liebe das ist, was uns auch wirklich verbindet. Der Leib des Christus kann nur funktionieren, wenn der eine Geist da ist und wenn eben die Liebe da ist. Deswegen lesen wir in Epheser 4 dann auch immer von der Selbstauferbauung des Leibes in Liebe. Ja? Das ist immer so ein Anhängsel, das in Liebe, das liest man immer so mit. Ja? Aber es ist eigentlich kein Anhängsel, sondern es ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Ja? Weil die Liebe ist ja quasi das Wesen Gottes. Die Liebe ist, ich sage ja immer, der Treibstoff, der Kraftstoff der gesamten Heilsgeschichte und ist auch letztendlich das, was dafür sorgt, dass der Leib gesund heranwächst. Du hast es mal gesagt, Daniel, in deiner Verkündigung, beim Baby, wenn es auf die Welt kommt, da ist ja alles dran. Ja? Und dann muss alles gleichmäßig wachsen, damit dann auch ein Mensch wird, der laufen kann, und sprechen und alles. Muss alles super koordiniert ablaufen, dieses Wachstum. Und das soll beim Leib des Christus und muss beim Leib des Christus auch so sein. Ja? Und dazu brauchst du eben diese Einheit des Geistes und auch diese Liebe, die in dem Christusleib dann auch wirkt. Ja? Sonst wird es kann das nicht funktionieren. Ja. Und ich habe schon von den, was mir da auch deutlich wurde, was du, Albrecht, gesagt hast, dass der Paulus rausgenommen war aus Israel und aus den Nationen. Ja. Apostelgeschichte 26, Vers 17 war für mich absolut neu. Ja. Ich habe die Stelle sicher schon oft gelesen, aber das war so ein Hallo-Wach-Moment, wo ich gesagt habe, was soll das jetzt heißen? Was soll genau das auch heißen? Dass das völlig egal bei Paulus war, das wurscht, ob das jetzt ein Jude war oder von Nationen, das war eben dieser neue Mensch, der Typus des neuen Menschen, wo das eben keine Rolle mehr spielt, wo er über diesen ganzen Dingen steht, die natürlich damals extrem wichtig immer waren. Ja? Aber das hat schon bei Paulus angefangen, er wurde quasi als Darstellung schon, als Sinnbild, als Typus quasi schon da herausgenommen aus diesem irdisch relevanten oder vom alten Menschen her gesehen relevanten Kontext. Ja. Also war für mich auch nochmal eine gute Stütze. Und es gibt eben jetzt, wenn wir von Bild des Leibs reden, es gibt natürlich, wir sind ja alle unterschiedlich, auch wie wir hier sitzen. Ja. Wir sind schon sehr auch verschieden. Wir haben, denke ich, würde ich so klar sagen, wir haben diesen gleichen Geist in uns, diese Einheit ist schon zu sehen, aber wir glauben, nicht alle gleich. Ich sage, wir glauben das Gleiche, Evangelium, das habe ich ja gesagt, was das ist, aber wir glauben nicht gleich. Ja? Und wir wachsen auch nicht alle gleich. Ja? Und wir leben unseren Glauben auch nicht alle auf die gleiche Art und Weise, aber wir leben auf das gleiche Ziel zu. Ja? Wir dienen dem gleichen Ziel, eben den Heilsplan Gottes zu verwirklichen und diese Auferbauung des Leibes Christi auch vorwärts zu bringen, ja, dem zu dienen. Glaubenswachstum heißt auch immer, ich lerne von mir wegzugucken, ja, und zu verstehen, ich bin Teil eines großen Ganzen, eines Leibes mit sehr vielen Gliedern. Und diese sehr viele Glieder an dem Leib, das bedeutet automatisch, dass ich eben verschiedene Funktionen, verschiedene Rollen habe. Ja, werden wir nachher in Epheser 4 dann auch noch kurz lesen. Und dann steht in Römer 12, das ist ein interessanter Abschnitt, Vers 3 bis 8. Da schreibt Paulus, ich lese mal Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Da stolpert man natürlich irgendwo drüber. Was? Maß des Glaubens zugeteilt? Gibt es da überhaupt noch was zu wachsen, wenn ich mein Paket doch kriege? Dann habe ich es doch. Ja? Dann habe ich doch mein Maß des Glaubens bekommen und dann ist doch alles gut. Ja? So ist es aber nicht gedacht. Ja? Sondern es ist so, das wurde mir erst klar in der Vorbereitung, dass Paulus ja regelrecht auch ermahnt, ja? Dass man nicht höher von sich denkt, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass wir besonnen sind. Das heißt, das Maß des Glaubens ist uns zugeteilt. Und was soll das bedeuten? Das soll bedeuten, dass sich auch niemand überhebt. Ja? Dass wir wirklich sagen, wir haben ein Maß des Glaubens bekommen. Wir haben, da gehen wir später gleich drauf ein, auch Gnadengaben bekommen. Das ist das, was uns anvertraut ist. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Ja? Das heißt, wir sollen uns auch nicht mehr Schuhe anziehen oder größere Schuhe anziehen, als uns zugedacht sind. Ja? Wir sollen nur das tun, wozu uns der Herr berufen hat und nicht, was uns selbst vielleicht gut dünkt, vielleicht auch im frommsten Gewand daherkommt und in frommstem Sinne. Ja. Aber das ist genau das, was ich darunter verstehe, was dann verbrennt vom Richterstuhl. Die Holzheustoppeln, das sind eben diese Dinge, die wir zu unserer eigenen Ehre gemacht haben, die wir uns selbst überlegt haben, die wir selbst für gut gehalten haben, wo es eher um uns selber ging, als um den Auftrag und den Dienstauftrag, den wir vom Herrn empfangen haben. Deswegen auch da gilt es, Maß zu halten, in dem guten Sinn, dass wir sagen, okay, es gibt einen Auftrag, es gibt eine Berufung und in der sollen wir auch bleiben und nicht darüber hinausgehen, vor allem auch nicht ins Schwärmerische reingehen. Ja? Ich meine, wir sind davon relativ gut verschont. Ja? Hier reißt niemand die Hände hoch beim Singen und so weiter. Gibt es schon Ausprägungen, die sind grenzwertig, und es gibt aber auch Ausprägungen, wo man sagen muss, das geht zu weit. Ja? Das ist dann irgendwo unnüchtern, ungeistlich, und das ist in einem Unmaß. Ja? Dann, da gibt es gewisse Spielräume, das ist auch je nachdem, wo man ist. In Israel ist das natürlich etwas anders als jetzt bei uns, aber es gibt da ein Maß, ja, und das müssen wir einfach bedenken. Ja? Und wenn man das nicht, und deswegen schreibt es Paulus wirklich ermahnend, ja, man kann auch da Gott verunehren, ja, an dieser Stelle, und eben Holzheustoppeln dann auch anhäufen, die verbrennen. Ja. Und das Zweite, was mir an der Stelle wichtig geworden ist, ja, niemand soll einen Glauben heucheln, den er nicht hat. Das ist ein relativ heißes Eisen, ja, über das ich mir schon immer mal wieder Gedanken gemacht habe. In einer Gemeinschaft kann ja immer ein Gruppenzwang entstehen, auch unbewusst. Ja. Wer weiß, wie viele Mitläufer es in Gemeinde gibt oder sogar auch im Hauskreis gibt, ja, wo man gar nicht weiß, wie tief sind sie eigentlich verwurzelt und wo sich dann auch rausstellt, in der Bewährungsphase oder wenn dann ein Wind bläst, ja, dass eben keine so starke Verwurzelung da ist. Ja. Du kannst schon auch mitschwimmen, ja, und jeder meint, du bist voll dabei, du betest, du machst alles mit, ja, und es kann aber auch sein, da ist keine feste Verwurzelung da, ja, und ich spiele da mir und anderen vielleicht auch was vor, ja, und das ist sehr tragisch, weil es kann natürlich auch die Gefahr bestehen, dass derjenige, dass dem das gar nicht bewusst ist, dass er eigentlich nur so am Mitlaufen ist, dass diese tiefe Verwurzelung irgendwo auch fehlt und dass er es erst dann merkt, wenn dann wirklich mal dann, wie du gesagt hast, an der Ankerkette mal richtig gezogen wird, ja, und dann mal ins Trudeln und Treiben kommt, ja. Also das ist auch für mich ein wichtiges Kriterium beim Wachstum im Glauben. Ich muss schon sehr genau auch wissen, wo ich im Glauben stehe, ja, und auch wach sein in der Gemeinschaft, ja, dass ich nicht Leute irgendwo mitziehe oder irgendwo reinschiebe, wo sie eigentlich gar nicht drin sind und vielleicht auch gar nicht hinwollen und vielleicht auch gar nicht hingehören. Das ist in der Gemeinschaft ein wichtiger Punkt. Ja. Andererseits ist es natürlich auch so, dass Gemeinschaft extrem wichtig ist, weil es in Gemeinschaft auch ein Schutz ist, weil man natürlich auch ganz bewusst Schwächere dann mitnimmt, Schwächere stärkt, Schwächere begleitet. Ja. Also das ist was, wo ich sage, aber auch da gibt es das Maß des Glaubens, was bei anderen vielleicht deutlich geringer ist, wie es von außen scheint. Ja. Und wo man eben pflegen muss und wo es dann aber ganz bewusst auch darum geht, dann diese Verwurzelung und dieses Wachstum dann auch zu fördern. Ja, ich kann aber nur den Schwachen fördern und den zum Wachsen bringen, von dem mir auch klar ist oder der mir auch signalisiert, dass er Dünger braucht, dass er Hilfe braucht. Ja. Und das ist eine Aufgabe auch von uns, wenn wir reden, sind Hirten in der Gemeinde, ja, die ihren Dienst tun sollen, dass diese Hirten eben auch diese schwächeren Schafe einfach auch im Blick haben. Ja. Und das ist ein Punkt, ja, der auch wir im Zusammenhang mit dem Thema Maß des Glaubens auch wichtig geworden ist. In Kapitel, dann in Versen 4 bis 8 lese ich weiter, Römer 12. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Verrichtung oder Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns verliehenen Gnade, es sei Weissagung oder Prophetie, so lasst uns weissagen nach der Entsprechung oder in Übereinstimmung mit dem Glauben, es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst, es sei der lehrt in der Lehre, es sei der ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt oder Bereitwilligkeit und Freigebigkeit, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Heißt für mich auch, es gibt diese verschiedenen Dienste und jeder Dienst ist wichtig. Es gibt auch keine Hierarchie in dem Sinn, dass ich sage, es gibt welche, die höher stehen in der Gemeinde und welche, die niedriger stehen. Alle sind Glieder am Leib des Christus. Ganz konkret, natürlich ist hier die Verkündigung des Wortes auf der Freizeit ganz zentral. Aber es gibt auch die Techniker, es gibt die Leute, die für uns kochen, es gibt die Leute, die Kinderarbeit machen. Es gibt so viele Dienste, die auch den Leib zurüsten, die wir auch brauchen. Ja? Und ich denke oft, Glaubenswachstum kann auch für jemanden, der in einer Leitungsfunktion steht, so aussehen, dass ihm mal klar wird, dass er Wertschätzung und Dank auch denen gibt, die nicht so im Rampenlicht stehen. Ja? Und wenn ich jetzt an La Hue als Glaubenswerk denke, ja, und da ein bisschen hinter die Kulisse gucke, auf welchen Säulen das steht, ist die geistliche Leitung natürlich massiv, wichtige, dicke Säule, aber es gibt ganz viele Säulen, die kommen erst zum Vorschein, wenn du so wirklich so ein bisschen hinter die Kulissen guckst. Und das sind wenige Leute, die den ganzen Laden in Anführungsstrichen da wirklich am Laufen halten und die einen ganz wichtigen Dienst tun, auch dadurch am Leib des Christus. Ja. Oder auch in der Gemeinde, was es da alles für Dienste gibt, durch Gebet und Besuchsdienst und so. Und sei es nochmal jemand anzurufen, ist alles extrem wichtig. Ja. Und das ist das, was auch im Wort steht. Ja. Es gibt eine wahnsinnige Vielfalt unter uns Gläubigen und eine wahnsinnige Vielfalt auch an Diensten und Aufgaben und auch an Gaben. Ja. Und wenn wir sagen, wir sind bereit, Aufgaben auch anzunehmen, weil wir das verstanden haben, ja, dass ohne einen Dienst, ohne die Übernahme von Aufgaben der Leib nicht auferbaut werden kann, nicht gesund wachsen kann, ja, wenn ich das verstanden habe, dann habe ich auch persönlich in meinem Glaubensleben natürlich ein entsprechendes Wachstum. Ja. Und dann ehre ich auch Gott. Ja. Und dann wird mir das auch bewusst, wie das Ganze funktioniert. Wenn sich ein Glied null für die anderen Glieder interessiert, ja, dann sieht es immer nur seine Funktion, macht die vielleicht auch ganz gut, aber seit ich jetzt in der Systementwicklung bin, von der Komponentenentwicklung und systemisch denken gelernt habe, ist eins Eigentliche, kann nur funktionieren, wenn irgendjemand den Überblick über alles hat, ja, und vor allem auch die Schnittstellen zwischen den Komponenten, wenn die klar sind. Ja, weil jeder hört immer an seiner Schnittstelle auf und dann kann man es nicht zusammenstöpseln, das System funktioniert nicht. Und das soll im Leib des Christus nicht passieren. Und das sorgt er selbst natürlich dafür, dass er seinen Geist gibt, seine Liebe ausgießt, zusammen mit dem Geist, damit der Leib funktioniert. Ja. Und dass aber auch klar ist, dass wir dann nicht hierarchisch denken, ja, die da vorne stehen, das Wort verkündigen, das sind die Großen und die Kleinen, die machen halt Gebetskreis und Gemeindeputz und so weiter. Nee, das ist alles gleichermaßen wichtig. Ja. Und diese Erkenntnis, glaube ich, ist auch was ein Stück weit auf dem Weg des Glaubenswachstums bei jedem sich einstellt. Ja. Und ich bin ja manchmal wirklich erstaunt, wenn ich den Glauben kennenlerne von jemandem, den ich noch nie irgendwo erlebt habe. Ja. Wenn der auf einmal ein Zeugnis gibt, da bin ich platt. Das ist fast schon beschämend, wenn ich dann denke, das hätte ich dem gar nicht zugetraut. Da denke ich, wie komme ich dazu? Das ist ein Kind Gottes, der hat seine Beziehung oder die hat ihre Beziehung. Aber das ist wirklich so, dass wir da wirklich in Wertschätzung jedem Einzelnen entgegenkommen müssen. Ja? Weil jedes Glied am Leib des Christus eben seine Funktion hat. Jetzt haben wir Kolosser 3 einiges gelesen, jetzt kommen wir auf die Zielgerade. Oh, es tut mir leid. Tut mir leid, Claudia, mein Versprecher gebrochen. Aber wir müssen Epheser 4, kann ich jetzt nicht kürzen. Müssen wir lesen. Ich habe schon gesagt, gibt es große Parallelen auch zu Kolosser 3. Ja? Da ist der alte, der neue Mensch drin. Da sind verschiedene Gruppen auch adressiert, die Männer, die Frauen, die Kinder, die Sklaven, die Herren. Ja. Und der Konrad hat es vorher gelesen, ab Vers 11. Er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die durch die Betrügerei der Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum, sondern die Wahrheit festhalten in Liebe, lasst uns in allem heranwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus, aus dem der ganze Leib wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung nach der Wirksamkeit in dem Maß jedes einzelnen Teils für sich das Wachstum des Leibes bewirkt, zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Ich habe das meiste eigentlich schon gesagt, ja, was da auch steht. Ja. Wir müssen uns als Glieder am Leib des Christus eben als ein Teil von einem großen Ganzen tatsächlich auch verstehen. Das deutet dann automatisch weg von uns selbst. Natürlich geht es um uns und unsere Errettung. Da freuen wir uns drüber, da preisen wir unseren Herrn drüber. Ja, das ist die Grundlage, Kern unseres Glaubens, was für uns persönlich gilt. Aber wir werden sehr schnell dann in diesen Kontext des Planes Gottes hineingestellt, ja, und in diese Berufung des Leibes des Christus, ja, in dem großen, wunderbaren Heilsplan Gottes. Ja. Da geht es dann darum, um diese Erneuerung unseres Denksinns, der dann als Glaubenswachstum stattfindet, sodass wir dann irgendwann auch wirklich, und das ist ganz wichtig und auch in den Tagen angeklungen, dass wir wirklich von unserer Seele unter die Herrschaft des Geistes dann auch bringen. Ja. Ohne das wird es nicht gehen. Ja. Und da müssen wir hinwachsen. Das ist kein Softwarestand, den man einfach überspielt und dann ist einfach der Geist im Chefsessel, sondern das ist ein beständiger Kampf, wo es auch immer wieder Rückschläge gibt, aber das soll geschehen, dass der Geist Gottes die Herrschaft über unsere Seele, unser Herz, da wo unser Denken, unsere Gedanken sitzen, dass er das schafft, dass er das erreicht. Ja. Dann wachsen wir im Glauben und dann wächst auch der ganze Leib des Christus im Glauben. Ja, das ist der wichtige Wachstumsprozess und ich breche jetzt an der Stelle ab. Ja. Das muss uns klar sein und das ist dann auch diese feste Speise, ja, von der Paulus dann auch schreibt und auch der Hebräerbrief schreibt in Hebräer 5 und Paulus in 1. Korinther 3, dass wir wirklich geistlich gesinnt sind, vom Geist Gottes bestimmt und geprägt sind. Ja. Und da wünsche ich mir und uns, dass dieser Wachstumsprozess, der hört nie auf, ja, dass dieser Wachstumsprozess bei uns in gesunder Art und Weise erfolgt und dass wir in dem Kampf, in den jeder unterschiedlich von uns, ja, reingestellt ist, dass wir den gut kämpfen. Ja? Weil, um es nochmal abschließend zu sagen mit deinem Wort, Daniel, die Kraft der Auferstehung, die Kraft des Heiligen Geistes steht uns zur Verfügung. Aus eigener Kraft werden wir den Kampf natürlich nie gewinnen, aber die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft der Auferstehung, die Grundlage unseres Glaubens ist, die steht uns zur Verfügung. Amen. Ja, Vater im Himmel, da möchte ich dir von Herzen dafür danken, dass du uns alles gibst, was wir brauchen, um unseren Glaubenskampf zu kämpfen. Und wir wollen das, wir wollen hinwachsen zu dir, dem Haupt, Herr Jesus Christus, weil wir das ja wissen, dass wir einst mit dir vereint werden. Und wir können es jetzt kaum ermessen, was es bedeutet, dann deine göttlichen Gedanken auszuführen, das ganze All zurückzuführen zum Vater, in die Gemeinschaft, in die Herrlichkeit Gottes zu führen. Danke für dieses Ziel, was wir vor Augen haben dürfen, vor unseren geistlichen Augen haben dürfen. Danke für die Gewissheit, die wir im Glauben haben dürfen, dass das, was du verheißen hast, gilt und dass es eintritt. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns zu diesem Dienst auch bereit machen, immer wieder neu die Prioritäten so setzen, wie du sie haben willst, dass dein Leib das gesunde Wachstum wächst, was du brauchst, was du willst, um mit deiner Heilsgeschichte an dein göttliches, wunderbares Ziel zu kommen. Hab Dank, dass du uns würdig erachtet hast, daran Anteil zu haben. Und so segne uns, auch wenn wir im Alltag diese Worte vielleicht noch nachklingen lassen, dass sie wirklich in uns nachwirken, dass wir das umsetzen, dass wir das mitnehmen, auch in die kleinen und großen Entscheidungen in unserem Leben, dass unser Planen und Denken geprägt ist von deinem Geist, dass wir nach deinem Willen fragen, was du vorhast, was dein Weg ist für uns, für jeden Einzelnen von uns. Amen.
Amen.